für ein paar aufbauende Worte zu dem Thema Meditation. Aufbauend deshalb, weil wir uns einfach mal anschauen wollen, was geschieht im Laufe der Zeit durch Meditation. Mittlerweile vielfach wissenschaftlich bestätigt. Wir leben ja sehr in diesem Weltbild, dass wir etwas schwer annehmen können, was nicht von der Wissenschaft abgesegnet ist. Und es gibt ja sehr viel mehr im Leben, als die Schulweisheit sich ahnen lässt, normalerweise. Aber hier befinden wir uns auf sicheren Gefilden. Die Meditationsforschung hat sowohl die suchtmindernde als auch die angstlösende als auch die kreativitätsfördernde Wirkung der Meditation vielfach bestätigt, neben den angenehmen anderen Dingen, dass trotz der ruhigen Atemfrequenz, vielleicht manchmal nur 3-4 Atemzüge pro Minute, die Sauerstoffversorgung im Gewebe viel besser ist als normal, wahrscheinlich durch die Entspannung, die entstehen darf, und es als ein Segen für das Zentralnervensystem betrachtet werden kann, die Meditation. Wollen wir uns aber vor allem diese seelischen Themen anschauen. Warum suchtmindernd? Ganz einfach deshalb, weil Sucht in der Regel eine verzweifelte Suche nach dem Wesentlichen ist, die wir offensichtlich in der Normalität des Alltags nicht finden. Oft auch eine Suche nach der uns fehlenden völligen Entspannung, denn viele der Dinge, die wir da zu uns nehmen, ob das abends ein Schluck Weißbier ist oder Alkohol oder Beruhigungsmittel, Abhängigkeit davon, verschaffen dem Körper ja diese Entspannung, die er sonst offensichtlich nicht finden kann. Aber es geht oft auch um diese Sehnsucht nach den wahren Dingen im Leben, nach den göttlichen Dingen, die hinter der sichtbaren Welt stehen, die uns verzweifelt macht und die nicht durch das Anhäufen von Reichtum oder anderen Dingen irgendwo offensichtlich gestillt wird. Meditation führt uns Stück für Stück. Es kann ein langer Weg sein, aber es ist ein kontinuierlicher Weg, so wie steter Tropfen, selbst den Stein hüllt, Stück für Stück in Richtung der Erfüllung dieser Sehnsucht. Das Wahre nicht nur denken zu dürfen, sondern erleben zu können in ganz einfachen Formen, im Sitzen zum Beispiel, oder im Stehen oder im Gehen, in der Bewegung, ganz unspektakulären Dingen. So wie ich das letzte Mal davon gesprochen habe, dass dieser fatale Weg, die Reize zu erhöhen und Befriedigung zu erlangen, ja irgendwo in eine Reizüberflutung führt, während Meditation eher durch die Stille, die wir nach und nach ertragen lernen, muss man am Anfang vielleicht sogar sagen, uns immer sensibler werden lässt für feine Reize und uns Glück erfahren lässt durch scheinbar ganz alltägliche Dinge. Also diese Sucht wird gestillt über den Weg der Meditation. Insofern wirkt sie suchtmindernd. Ängste werden aufgelöst im Laufe der Zeit durch Meditation. Weil Angst ja schon vom Sprachlichen her mit Angustus, mit eng zu tun hat und wir Schritt für Schritt in der Meditation weiter werden. Uns aus den Engen des Egos befreien, das klang ja schon an in den Stufen, die ich angesprochen habe, diesen Widerstandsstufen am Anfang, die sich nach und nach mehr auflösen, bis das Ich sich aufzulösen beginnt und es sitzt und alles nur noch sitzen ist und am Schluss nur noch alles ist, ganz weit, ganz weit. Das ist auch ein gemeinsames Vielfaches von dieser angstlösenden und suchtmindernden Fähigkeit der Meditation. Dass sie natürlich durch dieses immer widerstandsloser werden, immer weicher, immer offener werden, das Ego am Schluss ganz aufgibt und dann, bildlich gesprochen, dieser Tropfen Ego, der mit Mühe und Not durch eine Oberflächenspannung zusammengehalten wird, unsere Haut, die uns von allem anderen abgrenzt, in der letzten Erfahrung der Meditation aufgeht im Ozean. Die Oberflächenspannung des Tropfens, des Ich löst sich auf und plötzlich kommt dieses Gefühl, ich bin in allem, alles ist in mir. Das Ich ist Ozean, der Ozean ist ich. Keine Abgrenzung mehr. Völliges Sich-Verlieren in dem, was ist und sich auf ganz neue Art und Weise wiederzufinden. Wie neu geboren. Im Sein, im reinen Sein, was nichts mit diesem Wollen des Egos, diesem Gier- und Abwehrspielen des Egos zu tun hat. Angst mindert natürlich auch deshalb, weil es ja im Augenblick des Todes auch darum geht, diese Hülle aufzugeben, herausgeboren zu werden aus dem Körper, in dem wir ein Leben lang schwanger gegangen sind. Wir sind ja zunächst mal als Embryonen in der Mutter schwanger und der Kulminationspunkt der Schwangerschaft, der Höhepunkt der Schwangerschaft ist die Geburt. Herausgeboren zu werden aus der Enge des Mutterleibs in die große Weite der Welt draußen. Die andere große Zäsur im Leben ist der Tod. Wir waren ein Leben lang schwanger in unserem eigenen Körper, sind gereift, gereift, gereift. Schließlich so gereift, dass wir wie der Schmetterling aus der Puppe abfliegen können in die Weite, raus aus unserem Ich, raus aus dem Gefängnis unseres Körpers. Das ist ja ein Grund, warum manche Völker den Tod feiern, weil sie sagen, wir haben lang genug in diesem Körper schwanger, ein wenig auch eingesperrt sicherlich durch die Grenzen, die uns die Materie setzt. Und jetzt dürfen wir sie verlassen, jetzt dürfen wir unsere Flügel ausbreiten. Was wird ja von Menschen, die reanimiert sind, reanimiert wurden, ja auch oft so besprochen, Licht, Weite. Warum habt ihr mich mit Hilfe des Defibrillators wieder zurückgeholt? Es war schon so weit und jetzt wird es wieder so eng. Aber die Enge ist gut. So wie die Schwangerschaft gut ist, ist die Schwangerschaft im eigenen Körper auch gut. Ein Reifungsprozess des Menschen. Aber natürlich diese Angst des Tropfens vor dem Ozean im Augenblick des Todes, den letzten Atemzug tun, der uns verbindet mit dieser polaren Welt hier und dann hinausgehen in diese unendliche Weite. Eigentlich ein Eingehen in Gott, wohin sollen wir fallen, außer in Gott, in diesem Augenblick. Es gibt nichts außer Gott. Und eine weitere Folge ständiger Meditation, kreativitätsfördernd. Auf eine Art und Weise, die natürlich ist, in ihrer Natürlichkeit so schön, weil sie von innen kommt, wie eine Blume, die aufblüht von selbst, weil es gerade Zeit ist. Die nicht unter Druck steht, nicht aus dem Wollen geboren ist, sondern aus einem inneren Bedürfnis. So wie Sie es ein bisschen nach dem Kurs spüren werden, wenn der Alltag wieder anfängt und Sie wieder zu Kräften kommen und Sie so das Gefühl haben ein wenig, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Auch wenn man ein bisschen depressiv und schwer hier angekommen ist, befreit von all den Schlacken, dann plötzlich so ein wenig wieder Lust zu bekommen. So wie wir erst wieder Appetit bekommen, wenn der Darm leer ist. Wie sollen wir Appetit bekommen, wenn alles vernagelt ist, wenn wir vollgestopft sind mit dem? Auf der physischen Ebene wird das nicht der Fall sein. auf der seelischen Ebene und geistigen Ebene, wenn wir nicht entschlackt haben durch Meditation, wird es auch nicht der Fall sein, dass wir so ein inneres, zartes Bedürfnis spüren. Jetzt möchte ich wieder was tun. Es fliegt mich so an. Ich habe Lust, jetzt etwas zu machen. Nicht, weil ich es machen muss, weil der Job auf mich wartet, weil Termine mich drängen, sondern von innen heraus. Schön, dass ich das jetzt machen kann. Kreativitätsfördernd, angstmindernd, suchtmindernd, lösend. Und macht uns natürlich unglaublich weit und hilft uns dabei, durch die Intuitionsschulung, die Meditation letzten Endes darstellt, im Leben ohne Kopfzerbrechen situationsadäquat zu handeln, bezogen auf die jeweilige Situation, in der wir sind, stimmig, ohne nachdenken zu müssen. Das geschieht normalerweise nicht, weil wir gefangen sind in Gewohnheitsmustern, in konditionierten Reflexen. Teils dadurch, dass wir mit der Muttermilch aufgesogen, Dinge gelernt haben durch das, was uns die Eltern vorgelebt haben. Wir sind geprägt durch den Kulturkreis, in dem wir leben. Gewohntermaßen, obwohl es nicht so sein müsste, andere Kulturen leben anders. In anderen Familien haben die Väter und die Mütter anders, andere Vorbilder gesetzt. Aber es hat uns geprägt. Wir sind auch geprägt durch die Minute, die Stunde, den Tag, in dem wir geboren sind, durch die Lichtverhältnisse am Jahr und am Tag zu unserer Geburt und den Ort. Das sind die astrologischen Prägungen. Ich habe das Beispiel ja schon manchmal gebracht, der Weise. Weisheitslehrer Gurdjieff, der hat ja mal auf einem Spaziergang mit 12 seiner Schüler die Frage von einem Schüler bekommen: Gurdjieff, was ist denn eigentlich Astrologie? Da hat Gurdjieff nichts gesagt, ist weiter spazieren gegangen, hat aber während des Spazierengehens seinen Stock fallen lassen. Nach 5 Minuten sagt der Schüler unwillig: Gurdjieff, ich habe dir vor 5 Minuten eine Frage gestellt, ich hätte schon gern jetzt mal eine Antwort drauf. Und sagt Gurdjieff, ich habe die Antwort doch schon lange gegeben. Sagt der Schüler, ich habe aber nichts gehört. Sagt Gurdjieff, aber du hast doch gesehen, dass ich einen Stock habe fallen lassen. Und er sagt, der Schüler, na und? Sagt Gurdjieff, und du hast 12 verschiedene Reaktionen drauf gesehen. Die Jungfrau, sehr exakter Beobachter der sichtbaren Welt, dienlich veranlagter Mensch, hat wahrgenommen, hat den Stock aufgehoben. Herr Gurdjieff, hier Ihr Stock. Während der Fisch, das Oppositionszeichen, Ergänzungszeichen, Komplementärzeichen, schöner gesagt, zu Jungfrau mit verschwommenem Blick am Rande der Peripherie wahrgenommen hat, da passiert was, aber ganz gefangen genommen war von der Vielheit des Ganzen, weitergegangen ist. Aber am Schluss der Erste wäre, der Gurdjieff ob dem Verlust seines Stocks trösten würde, in den Arm nehmen würde, sagen würde, schlimm für dich, dass du den Stock verloren hast. Der Löwe, der sagen würde, gut, dass andere zum Dienen geboren sind, nicht mein Deal. Der Steinbock, der sagt, wir müssen erstmal Hierarchien klären, wer hier über wem steht, bevor wir beantworten können, wer wem den Stock aufhebt. Der Skorpion, der Pokerface aufsetzt und sagt, nichts anmerken lassen, weitergehen, ist ein Test. Und so fort. 12 verschiedene Reaktionen, eine Sache. Eine situationsadäquate Handlung vielleicht, sich zu bücken und ihm den Stock zu geben, in diesem Moment. Aber wenn wir anders konditioniert sind, handeln wir nicht so. Handeln wir nicht situationsadäquat, weil wir nicht frei sind, weil wir aus unseren Gewohnheiten heraus reagieren. Wir sind erstarrt. Das, was wir, wenn wir Hakuin sprechen und sagen, die Menschen sind in ihrem tiefsten Wesen Buddha, wie Wasser Eis ist und wie es kein Eis gibt ohne Wasser, jeden Tag vor Augen uns führen. Buddha ist Wasser, frei fließend, gestaltlos. Das Wesen, Gestalt des Gestaltlosen, frei fließend, sich überall anpassen können. Wir sind Eis, auch aus H2O gemacht. Wie schön, Buddha-Bewusstsein. Buddha H2O, wir H2O. Verschiedene Aggregatzustände. Das eine geronnen in Gewohnheitsmustern, festgefahren, nicht fähig, situationsadäquat, fließend, angepasst zu reagieren. Und der andere völlig im Fluss. Es kommt etwas auf mich zu, ich antworte kindlich, unbefangen, nicht konditioniert und damit richtig, natürlich. Und Meditation befreit uns von diesen Verhaftungen, Gewohnheitsmustern, Erstarrungen. Wir kommen nach und nach mehr ins Fließen, bis wir, wenn nur ein einmaliger Sitz sich vollendet, die Gestalt des Gestaltlosen annehmen. Kein Ego mehr haben. Deswegen ist es fürs Ego natürlich bitter, man kann gar nichts hermachen damit. Und man ist dann natürlich, normal, verhält sich situationsadäquat, völlig unspektakulär. Völlig unspektakulär vor sich hinatmend, ganz im Zen-Stil. Wenn ich müde bin, bin ich müde und schlafe ganz einfach. Das sind die Worte bekannter Zen-Meister. Einfach das tun, was gerade dran ist. Ohne viel Aufhebens. Und das Schöne am Meditieren ist, es führt auch durch dieses ständige Selbstbewusstseinstraining in sich reinspüren, spüren, wie ist die Haltung, wie ist mein Atem, wie sind meine Gefühle, wie ist mein Geist. Durch diese ständige Rückkoppelung gibt sie uns im Laufe der Zeit ein Selbstbewusstsein, was es nicht mehr nötig macht, uns, wie ich schon mal erwähnt habe, diese Bestätigung von außen zu bekommen. Denn das geschieht ja sonst, wenn wir uns so aufmandeln, wie man in Bayern sagen würde, etwas Besonderes sein wollen. Ich habe schon mal gesagt, je weniger der Mensch wirklich besonders ist, desto mehr muss er das äußerlich zur Schau tragen. So der arme, noch ein bisschen unterbelichtete Typ, der sich den Irokesenschnitt schneidet und in Giftgrün und Orangerot einfärbt, weil er dann jemand Besonderes ist. Das ist ein Hilfeschrei nach Zuwendung. Gar kein Selbstbewusstsein. Tief im Selbstminderwert. Oder ich habe eine Patek Philippe Uhr. Uhren weg. Wer bist du selbst? Schenk dir selbst Zuwendung. Versuche nicht durch Markenzeichen irgendwer zu sein. Wie ich schon mal erwähnt habe, so als Werbeplattform für eine Firma rumzulaufen, ist ja so armselig. Aber liebenswert, ich will das gar nicht runtermachen, weil es zeigt, wie sehr Menschen das brauchen. Noch mehr als Atem, noch mehr als Wasser, Zuwendung, Liebe. Und den Trick nicht gefunden haben, sich Liebe selbst zu geben, sich selbst Zuwendung zu geben, nur ein paar Mal am Tag für 90 Sekunden. Mini-Meditation. Einfach zu mir kommen. Alle beisammen haben. Bei mir sein. Was uns nicht erschüttern darf, ist, dass der Weg lang sein kann. Wir sind natürlich sehr ungeduldig und sind so Instant-Methoden gewöhnt. Muss immer schnell irgendwas passieren. Und Meditation ist eine nebenwirkungsfreie, wenn man es nicht übertreibt, nebenwirkungsfreie, kostenlose, wunderbare Hilfe für uns, die aber Geduld von uns verlangt. Das kann Jahre dauern. Das kann Inkarnationen dauern. Aber das macht nichts, wenn wir dabei wahrnehmen, dass wir in Bewegung sind. Egal, wo wir stehen. Das hat ja der Glücksforscher Csikszentmihalyi, den ich schon mal erwähnt habe, so schön herausgefunden, im Flow zu sein. Wir merken, heute ist mir ein bisschen was passiert. Wir haben ja früher immer etwas gelungen, was mir vielleicht gestern noch nicht gelungen ist. Früher immer diesen Film, Abschlussfilm gezeigt aus diesem Soto-Zen-Kloster Eheichi. Vielleicht muss ich ihn doch mal wieder zeigen, obwohl ihn viele von Ihnen ja schon 20, 30 Mal gesehen haben. Wo der Küchenmönch gefragt wird, oh, harter Job, die meditieren 14 Mal am Tag eine Dreiviertelstunde, dazwischen Arbeitsmeditation, beißende Kälte, barfuß auf Tatami-Matten und so weiter. Da haben wir hier einen Hilton dagegen. Da haben sie den gefragt, ja, was, warum er sich das denn antut und was denn für ihn schön ist, einfach in so einer Umgebung, wo alles durchritualisiert ist, den ganzen Tag präsent, den ganzen Tag achtsam. Auch achtsam die Art und Weise, wie er seine Kartoffeln schält, wie er sich die Zähne putzt. Immer Rituale, damit wir dabei bleiben, damit der Geist keine Chance hat auszubrechen. Dann hat er gesagt, also, ich weiß nicht, aber heute ist es mir irgendwie besser gelungen, die Kartoffel zu schälen. Und hat einen Strahlen in den Augen gehabt. Mini-Meditation, Mini-Satori. Er hat sie geschält und es ist gut geworden. Es ist irgendwie gut geworden. Da werden immer so hochtrabende Erwartungen. Gibt so eine Anekdote, wo ein Schüler seinen Zen-Meister fragt, was ist Buddha? Und der Zen-Meister sagt, hast du deine Essschale schon ausgewischt? Als Antwort. Da hat man das Gefühl, hat er die Frage nicht gehört? Was soll denn die Antwort drauf? Aber er meint damit, frag nicht nach hochtrabenden Dingen, geh in den Alltag. Schau dir die Schale an, mit wie viel Liebe die gemacht ist. Wisch sie achtsam aus, mach sie einfach schön sauber. Bis du die Maserung dieses Kokosholzes siehst, während deine Hand drüber gleitet und weil du es gut und liebevoll gemacht hast, zufrieden bist, einen Moment lang zufrieden. Kleine Dinge sind es, die uns weiterbringen. Keine spektakulären Sachen. Wenn ich heute einen Lehrer suchen würde, würde ich ihn nicht dort suchen, wo irgendwo so Goldgewänder prunken oder so irgendetwas. Sondern dort, wo jemand mit der Welt auf natürliche Art und Weise zufrieden ist. Nichts Besonderes darstellen muss nach draußen, vielleicht gar nichts Besonderes ist, außer ein einfacher, zufriedener, glücklicher Mensch. Natürlichkeit ist eine wunderschöne Definition für Erleuchtung. Wiedergefundene Natürlichkeit. Wiedergefundene Kindlichkeit. so lange trainiert, so lange Achtsamkeit geübt, bis wir ganz loslassen und durch dieses Intuitionstraining situationsadäquat reagieren. Da kommt was auf mich zu, ich weiß nicht. Ich nehme mir Zeit, mich zu spüren. Ich versuche, meine Reaktion zuzulassen. Aus der Ruhe heraus. Nehme viel Zeit. Ganz vorsichtig, nicht wissend. Vielleicht als letzte Bemerkung, bevor ich mich zu sehr merke, im Fisch, der geht immer so ein bisschen gerne ins Uferlose. Glassman Roshi, ein amerikanischer Zen-Meister, der viel mit Obdachlosen zusammenarbeitet, der hat so einen Kernsatz, und gibt ja so Lieblingssätze, auch wenn man es gefunden hat, mit denen man trotzdem gerne das transportieren möchte, was, um was es geht, dass ein Kernsatz ist, nie glauben zu wissen. Denke das Nicht-Denken, damit dein Singen und dein Tanzen Stimme der Wahrheit wird. Glaube nie, so viel Erfahrung du gesammelt hast, auch immer im Leben, du würdest die Situation, die auf dich zukommt, kennen. Sonst spult Routine ab. Und Routine ist Gewohnheitsmuster. Routine wird der Einzigartigkeit diesen Augenblicks jetzt hier nicht gerecht. Der ist anders als jeder andere Augenblick vorher. Lass dich ein auf dein Nichtwissen. So wie die ganz großen Denker gegen Ende ihres Lebens religiöse Anwandlungen hatten. Und der Königsdisziplin, der Thermodynamik, der Physik, Königsdisziplin der Wissenschaft, der Physik, der Thermodynamik, Ilya Prigozhin, als letzten Satz in seinem Buch Dialog mit der Natur gesagt hat, ich kann euch nicht mehr sagen, wohin Systeme streben. Das ist Weisheit. Der hat zu Ende gedacht. Sein Denken ist nicht Denkens. Die Jungen sagen jetzt wieder senil. Jetzt fängt er von Gott zu sprechen an. Früher hat er gute, klare Gedanken gehabt. Er ist nicht senil geworden, hat zu Ende gedacht und hat den letzten Gedanken losgelassen, weil er begriffen hat, hier oben ist nicht das Instrument, um die Wahrheit zu finden. Es bereitet lange, lange vor und ist sehr gut. Wir können uns sehr glücklich schätzen, wenn wir einen funktionierenden Intellekt haben. Aber die letzten Schritte hat er nichts zu sagen. Und auch bei der Bewegung, die jetzt auf uns zukommt. Im Tai Chi ist dieses sich einfach hingeben, damit Singen und Tanzen Stimme der Wahrheit werden. Innerlich leerer Raum und geschehen lassen, das Entscheidende. Und dazu bitte ich Sie wieder, den Raum leer zu machen.